Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 1. Dezember. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Habt ihr heute schon euren Adventskalender aufgemacht oder habt ihr überhaupt einen? Ich mache jetzt schon mehrere Jahre bei einem Wichtelkalender mit, wo 24 Leute 24 Mal dasselbe basteln. Aus diesen kleinen Paketen entsteht dann ein Kalender mit ganz spannenden Geschenken. Heute in meinem ersten Türchen, da war zum Beispiel eine ganz kleine Pflanze, die mal ein echter Zitronenbaum werden soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob der durchhält. Wir halten auf jeden Fall bis zum Ende der Folge durch und hinter den Türchen des Podcasts warten für euch heute gleich zwei spannende Themen. Es geht erst um eine betrügerische Firma und dann um Kita-Kinder, die fürs Schwimmen eine kleine Weltreise machen müssen. Aber bevor wir diese Themen auspacken, gibt es drei hübsch verpackte Meldungen im Nachrichtenüberblick für euch. Weltrekord. Der Marktplatz ist seit Donnerstagmorgen gesperrt. Der WDR und die Stadt bereiten sich auf bis zu 1000 Leute vor, die bei einem Weltrekordversuch mitmachen wollen. Sie sollen rote Weihnachtsmannmützen tragen und gemeinsam heute um 21.30 Uhr zu All I Want for Christmas is You 3 Minuten lang einen ziemlich komplizierten choreografierten Tanz zeigen. Wir sind gegen 21.15 Uhr live vor Ort. Ich bin mal sehr gespannt, ob das was mit dem Weltrekord wird. Die Truhe ist zu. Der Secondhand-Laden Schatztruhe in der Altstadt schließt Ende des Jahres. In seinem ersten Jahr hat der Laden kaum Gewinne gemacht. Weil jetzt auch noch die Förderung wegfällt, wird die Miete höher und damit war die Entscheidung klar. Das geht nicht mehr und der Laden muss schließen. In eigener Sache. Fast jeder hat eigentlich WhatsApp. Und mittlerweile kann man auch Kanäle bei WhatsApp haben, also eine Gruppe, in die nur einer reinschreiben kann. Und genau so einen Kanal, den haben wir jetzt auch. Über den versorgen wir euch ab jetzt mit Infos aus Castrop-Rauxel. Über den Link in den Shownotes könnt ihr den Kanal abonnieren. Bei unserem ersten Thema heute, da geht es um eine Firma, die ihren Kundinnen und Kunden etwas versprochen hat und das dann am Ende nicht gehalten hat, obwohl die Menschen dafür schon ziemlich ein Batzen Geld auf den Tisch gelegt haben. Dieses Thema, das begleitet meinen Kollegen Tobias Weckenbrock, der jetzt hier mit mir im Studio steht, schon ein bisschen länger. Und weil uns schon öfter Leute gesagt haben, hey, ich finde es total spannend, wie ihr die Themen recherchiert, dachte ich, das ist mal wieder eine gute Gelegenheit dafür. Also Tobi, wann ist dieses Thema denn auf deinen Schreibtisch gekommen?
So vor ungefähr 3 Wochen habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es wohl jemanden gibt, der tatsächlich PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen auf Dächer gebaut hat, aber nicht so, wie es besprochen war. Nur aufs Dach und mehr nicht.
Wie waren denn dann deine ersten Schritte? Was hast du am Anfang gemacht, der Recherche?
Genau, der Hinweis kam von Jens Langensiepen. Der ist bei den Stadtwerken Geschäftsführer. Der ist im Rathaus als Chef der Stadtmarketing- und Wirtschaftsgesellschaft tätig und ist darum ganz gut vernetzt, bekommt solche Sachen zum Thema Energiewende und so natürlich mit. Und mit dem stehen wir öfter auch in diversen anderen Themen im Austausch. Deshalb hat er uns diesen Hinweis gegeben, beziehungsweise hat er auch den Hinweis gegeben einem, der sich bei ihm gemeldet hat. Und das ist ein Castrop-Rauxler, der eben eine Photovoltaikanlage aufs Dach sich bauen lassen wollte, auf sein Privathaus. 10 auf der einen, 6 auf der anderen Seite des Hauses, sodass man also morgens und nachmittags ein bisschen Sonnenstrom hat. Die Module sind auch seit Oktober oder September letzten Jahres schon auf dem Dach, aber mehr nicht. So kann man ja keinen Strom erzeugen.
Und dieser Betroffene, der hat sich dann irgendwann bei dir gemeldet, nachdem Jens Langensiepen gesagt hat, hier, da, die Ruhrnachrichten, ruft da doch mal an.
Genau, er hat auch erst gezögert, das hat also dann noch 1,5 Wochen gedauert und ich habe Jens Langensiepen auch mehrfach gefragt, ja, wann meldet er sich denn, weil ich dieses Thema natürlich grundsätzlich interessant finde und ich mich als Journalist dann auch in der Rolle sehe, dass ich möglicherweise andere warne, dass sie nicht auch auf solche, ich sag mal, möglicherweise Tricks oder sowas oder betrügerische Dinge hereinfallen. Und dann hat er sich nach einiger Zeit gemeldet und ich habe mich mit ihm getroffen an seinem Arbeitsort. Ich werde jetzt nicht sagen, wo, weil ich nicht möchte, dass bekannt ist, wer es war. Das habe ich ihm auch zugesichert, dass wir da also anonymisiert vorgehen. Aber er hat mir ziemlich viele Akten gezeigt, ganz viel Mail- und Briefaustausch, auch über Anwälte, über Gerichte und also sehr, sehr viel Material, das ich bekommen habe.
Versuch doch mal zu skizzieren, wie ist das bei ihm abgelaufen? Also er hat sich irgendwann, wird er mal rumgesessen haben, gedacht haben, ich hätte gerne Solarstrom auf dem Dach.
Genau, der Klimawandel macht ihm Sorge und da wollte er eigenen Strom erzeugen. Das haben ja letztes Jahr auch viele gedacht, gerade vor dem Hintergrund der Energiekrise, die wir hatten. Und darum gibt es, glaube ich, in dem Gewerbe insgesamt auch, naja, schwierige Partner, die, auf die man dann möglicherweise stößt und die das schnelle Geld machen wollen. Jetzt hat er von einem Bekannten dann die Telefonnummer dieses Anbieters bekommen, der in Castrop-Rauxel durchaus bekannt ist, auch mit anderen Unternehmungen. Den hat er dann angerufen und dann ging das eigentlich relativ flott. Also die haben offenbar ein Gesamtpaket vereinbart mit Aufbau auf dem Dach, mit Elektroinstallation, mit man braucht einen neuen Wechselrichter, einen neuen Stromzähler, der in beide Richtungen zählt, Anmeldungen bei der Bundesnetzagentur und bei Westnetz. Also diverse Dinge, die damit zusammenhängen. Auch einen kleinen Speicher wollte er sich einbauen lassen. Und das haben sie vereinbart. Und ganz kurze Zeit später hatte er schon Handwerker am Haus, die dann oben aufs Dach auf beiden Seiten 8 Solarmodule aufgebaut haben. Das ging also ganz, ganz flott.
Ich unterbreche dich da mal kurz. Du hattest doch vorhin gesagt, er wollte insgesamt 10 haben, oder nicht?
Nee, er wollte 16 haben, das stimmt, die Gesamtzahl. Aber er wollte nicht auf beiden Seiten 8, sondern auf der einen Seite 10, auf der anderen 6. Das war auch so vereinbart. Und da geht's jetzt los. Der ist also ganz skeptisch geworden und war auch skeptisch, weil er gar keinen Handwerkertermin hatte. Also er war morgens bei der Arbeit und abends, hat er gesagt, waren dann plötzlich Handwerker bei ihm auf dem Dach, ohne dass er das vorher wusste. So, und da wird man natürlich skeptisch. Und am nächsten Tag kamen die wieder und haben dann auf der anderen Seite die Module draufgebaut. Und witzigerweise oder schlimmerweise, jetzt sieht es immer noch genau so aus auf seinem Haus und über ein Jahr später. Also Module sind drauf, die Kabelstrippen gucken an einer Seite so raus, aber so wird es ja noch nichts mit dem Strom erzeugen. Und dann hat er angefangen zu versuchen, diese Firma zu erreichen und zu erfragen, warum es denn jetzt nicht weitergeht, wo die Anträge bleiben, wann der Elektriker kommt und so weiter und so fort. Und das hat sich dann über Monate hinweg hingezogen. Und der Ansprechpartner, den er hatte, der Geschäftsführer dieser Firma, der wurde auch immer schwieriger zu erreichen und gefühlt im Umgang auch immer zickiger. Und so setzte sich das dann fort. Am Ende kommunizierte man über Anwälte. Dann gab es ein Zivilgerichtsverfahren. Da war dann der Beschuldigte gar nicht vor Ort, hat also den Gerichtstermin kurzfristig abgesagt, hat ein Versäumnisurteil bekommen. Das heißt, er musste ihm die ganze Kohle zurückzahlen. Denn Kohle, das ist ja das Verrückte, also Geld ist zu der Zeit auch schon geflossen. Nämlich eine Anzahlung in Höhe von sogar 3/4 des vereinbarten Betrags. Und das sind in diesem Fall über 15.000 Euro.
Jetzt ist der Mann, mit dem du gesprochen hast, ja nicht der Einzige in Castrop-Rauxel, der auf diese, ich sag's mal, Masche reingefallen ist.
Ja, im Zuge meiner Recherchen ist mir eine Liste zugespielt worden. Eine Liste von Kunden dieser Firma. Und da sind ungefähr 100 Namen drauf. Mit Ansprechpartner, also mit Adresse, mit Telefonnummer, mit E-Mail-Adresse zum Teil. Und ich habe dann mal ein paar Leute angerufen. Der eine Geschädigte hatte auch schon Kontakt zu 2, 3 anderen Kunden, wo er sagte, also die sind noch schwerer betroffen als ich. Ich habe also im Zuge dieser Geschichte danach, nach unserem Termin, mit mehreren Leuten telefoniert. Die haben mir exakt die gleiche Geschichte erzählt. Genauso. Solarmodule ganz schnell aufs Dach montiert und danach nie wieder was gehört. Und da stellte sich dann für mich also heraus, das scheint also nicht nur ein Einzelfall, sondern eher eine Gesamtmasche gewesen zu sein.
Jetzt geht es da um viel Geld. Du hast schon gesagt, 15.000 Euro Anzahlung, das ist ordentlich viel Geld, zumindest für einen normalen Menschen. Das Ganze wird dann ja auch irgendwann strafbar, wenn man Verträge abschließt und sich nicht an die hält, oder?
Genau, aber natürlich müssen die Menschen, die geschädigt sind, erstmal dann auch sowas in Angriff nehmen. Sie müssen also selbst viel Zeit investieren, Anwaltskosten möglicherweise noch selbst tragen. Und deshalb ist es natürlich immer erst eine Hürde, wenn man schon viel Geld verloren hat. Oder ob man dann überhaupt in den Kampf zieht und versucht, dieses Geld wiederzubekommen. Und das ist, glaube ich, gerade sehr kompliziert. Im Laufe der Recherchen stellte sich raus, diese Firma, die damals diese Verträge ausgemacht hat, mit dem Geschäftsführer von damals, ist inzwischen weitergegeben worden, verkauft oder veräußert worden an einen anderen, der auch gar nicht hier in der Region wohnt, sondern in Oranienburg, das ist bei Berlin, in Brandenburg. Also das wird jetzt immer komplexer. Und es gibt sogar noch eine Firma, die diese ganze Finanztransaktion abgewickelt hat. Also ich zahle nicht direkt an dich, wenn ich bei dir also die Solaranlage bestelle, sondern da ist noch irgendwie so eine Zahlungsfirma dazwischen. Ganz kompliziertes Verfahren, das aber offenbar auch so ein bisschen dazu gedient haben könnte, dass man also diese Zahlungstransaktionen irgendwie so ein bisschen, verwischt und es alles insgesamt komplexer macht. Wenn man jetzt also mit betrügerischer Absicht unterwegs ist, ist es möglicherweise eine Möglichkeit, das alles wirklich komplexer zu machen.
Jetzt werden sich die Leute natürlich beim Hören fragen, ja, aber wieso sagt ihr denn jetzt den Namen der Firma nicht, Tobi?
Genau, wir sind ja immer mit der Unschuldsvermutung hier erstmal unterwegs. Es gibt überhaupt gar kein Urteil. Natürlich, es gibt dieses Versäumnisurteil, aber das ist ja nur getroffen worden in einem Gütetermin, weil der Mensch nicht anwesend war. Man kann also gar nicht jetzt irgendwie sagen, hat er sich jetzt strafbar gemacht oder so. Aber es gibt so, so viele Hinweise inzwischen, dass sich doch dieses Puzzle zusammensetzt. Und am Ende, wir wissen auch, dass die Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt. Allerdings müssen die natürlich auch mehrere Geschädigte möglicherweise haben, damit für sie auch ein Gesamtbild entsteht. Und so sind wir jetzt als Rechercheure und als Medien natürlich auch mit Teil der ganzen Geschichte. Wir können jetzt so ein bisschen mit unserer Recherche möglicherweise dazu beitragen, dass es hier eventuell dann sogar noch zu einem Urteil, zumindest aber erstmal zu einem vernünftigen Ermittlungs- und später vielleicht zu einem Strafverfahren kommen kann.
Ist das Unternehmen denn gerade noch in Castrop-Rauxel aktiv? Also bieten die hier noch Verträge an?
Das nicht und das schon seit längerer Zeit nicht. Insofern sind wir da jetzt auch nicht in der Pflicht, Menschen davor zu warnen. Generell gilt natürlich die Warnung, man muss gut prüfen und vernünftig hinschauen, mit wem man seine Verträge macht. Das kann jeder immer sehr einfach sagen. Hier ist das aber offenbar nicht unbedingt geschehen. Vielleicht auch leichtfertig hohe Anzahlungen vorgenommen worden. Aber naja, vielleicht sehen die Kunden ja am Ende doch ihr Geld wieder. Ich würde es ihnen auf jeden Fall wünschen.
Der Fall wird dich auf jeden Fall noch ein bisschen länger begleiten. Vielen Dank, Tobi. Unser zweites großes Thema heute, das dreht sich um Schwimmen. Genauer gesagt um Kinder, die schwimmen wollen. Und deswegen steht jetzt hier neben mir meine Kollegin Janina Preuß, die auch noch gleichzeitig ihre Podcast-Premiere feiert. Sie ist nämlich unsere Volontärin.
Yay! Ich freue mich, ja. Ich bin heute hier dabei.
Hi Janina.
Nora.
Schwimmen ist ja erstmal eine sehr coole Sache für Kinder.
Ja.
Jetzt hat sich eine Kita in Castrop-Rauxel gedacht, das machen wir mal. Aber da gab es ein paar Hindernisse.
Ja, kleine Kinder gehen natürlich immer gerne schwimmen. Das Problem ist aber jetzt, dass nämlich die kleinen Kita-Kinder hier in Castrop-Rauxel immer bis nach Dortmund müssen, um schwimmen zu gehen.
Welche Kita ist denn da betroffen?
Das ist die Kita am Wald. Und die hatten nämlich früher feste Schwimmzeiten vom Hallenbad hier in Castrop-Rauxel. Und dann kam natürlich die Corona-Pandemie dazwischen. Alles hat sich ein bisschen geändert. Und die Schwimmzeiten, die sie vorher halt zur Verfügung gestellt bekommen haben, die wurden nicht zurückgegeben.
Das heißt, die Kita ist zur Stadt gegangen und hat gesagt, hier können wir wieder zu unseren Zeiten schwimmen. Und die Stadt hat gesagt, nee, wir sind voll.
Genau, die Zeiten werden jetzt vordergründig an Schulkinder vergeben. Und deshalb ist halt kein Space mehr da oder kein Platz mehr da, keine Zeit für die Kita-Kinder.
Das kam bei denen wahrscheinlich nicht so gut an.
Nee, das war eher semi-optimal. Gefreut hat sich da wirklich keiner drüber. Also erstmal sind die Eltern natürlich super dankbar, dass die Kita überhaupt dieses Schwimmen anbietet und diese Wassergewöhnung für kleine Kinder. Weil da geht es jetzt auch hauptsächlich nicht darum, um jetzt Schwimmen zu lernen, sondern auch erstmal so die Wassergewöhnung an sich, damit es dann später halt auch leichter fällt. Und die sind halt super dankbar dafür. Allerdings sind sie halt überhaupt nicht zufrieden mit der Stadt und auch nicht mit dem Bürgermeister. Die würden sich halt wünschen, dass da jetzt eine Lösung für gefunden wird.
Das ist natürlich immer so ein Reflex, direkt nach dem Bürgermeister zu rufen.
Ja, das stimmt.
Wie sieht das denn jetzt aus? Wo gehen die Kinder jetzt schwimmen oder gehen die gar nicht schwimmen?
Die gehen jetzt schwimmen. Einmal die Woche machen sie eine kleine Weltreise bis nach Dortmund in die Nordstadt. Was ein bisschen sehr kurios ist, weil eigentlich ist das Hallenbad 10 Minuten zu Fuß erreichbar von der Kita am Wald.
Und, das ist in Castrop-Rauxel, nicht das in Dortmund.
Ja, genau. In Castrop-Rauxel, sollte man dazu sagen. Und geht es erstmal zu Fuß dann zum Bahnhof. Dann geht es da in den Zug nach Dortmund. Und von Dortmund Hauptbahnhof geht es dann nochmal zu Fuß weiter in die Nordstadt zum Schwimmen.
Das ist wahrscheinlich eine relativ lange Zeit, die Kinder dann so auf dem Weg verbringen.
Ja, das sind mindestens ist es eine halbe Stunde, wenn alles glatt läuft. Aber wir wissen ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Deutschen Bahn, da kann man sich nicht drauf verlassen.
Gerade der RE3 kommt gerne zu spät.
Ja, und das mussten die Kita-Kinder dann auch erfahren, als sie das zweite Mal losgetuckert sind. Hat das Ganze dann mal eine Stunde gedauert, weil dann der Zug ausgefallen ist und man musste dann irgendwie über Dorstfeld fahren und war dann irgendwie eine Stunde später erst da.
Das ist für die Kita-Kinder natürlich total doof, aber die Stadt Castrop-Rauxel macht das ja nicht böswillig, sondern die hat ja eine Begründung, warum sie jetzt den Kitas keine Schwimmzeiten gibt.
Genau, weil durch die Corona-Pandemie die Grundschulkinder halt nicht so in dem Umfang schwimmen gehen konnten, wie es halt vorher gewohnt waren, wurden die Schulzeiten halt neu angepasst und die Grundschulkinder werden halt bevorzugt. Und
genau, damit die auf jeden Fall noch schwimmen lernen, ne? Bevor die...
Genau, bevor es dann für die Kleinen losgeht.
Wie geht es denn jetzt für die Kita-Kinder am Wald weiter? Also gab es da jetzt schon einen Ausblick? Keine Ahnung, hier im Februar verteilen wir die Zeit neu oder so. Gab es da irgendwelche Versprechen?
Da gab es bisher keine Versprechen. Also die aktuelle Alternative wird jetzt erstmal weitergeführt. Also es geht jetzt immer eine kleine Weltreise nach Dortmund. Nächstes Jahr wird das Leerschwimmbecken nochmal angefragt, ob es da vielleicht Zeiten gibt, die die Kita nutzen kann. Das ist aber auch noch nicht klar und eine Garantie gibt es da halt auch nicht.
Okay, also ein klassischer Fall von längeren Corona-Nachwirkungen, unter denen wir jetzt auch noch, schon fast 2024 haben wir ja noch zu leiden haben.
Ja, richtig.
Wird nicht die letzte sein wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht.
Vielen Dank, Janina.
Ich habe zu danken.
Im Parkbad Süd findet am Wochenende der Winterzauber-Weihnachtsmarkt statt. Vergangenes Jahr war der noch auf dem Hof Schulte-Rauxel. Es geht an beiden Tagen von 11 bis 20 Uhr. An den Ständen gibt es dann Handwerkskunst, Essen, es wird Musik gespielt und sogar Weihnachtsbäume kann man kaufen. Zur Eröffnung morgen um 11 Uhr werden wir auch live gehen. Und auch am Samstag findet das Adventsleuchten in Henrichenburg statt. Da gibt es dann Essen und Trinken. Sobald die Sonne weg ist, wird der Kirchplatz dann ganz besonders beleuchtet. Um 16.30 Uhr beginnt das Programm der Kirche. Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet danach, also nach dem Programm, ab ca. 17.30 Uhr einen musikalischen Lichterumzug durch das Dorf. In der vergangenen Woche habe ich mit meinem Kollegen Tobias Weckenbrock hier über den Tierschutzverein gesprochen, der das Tierheim in Castrop-Rauxel betreibt. Um den gibt es ja schon seit Jahren immer wieder Diskussionen. Und jetzt, gestern, am Donnerstag, da war die Jahreshauptversammlung und ich habe die besucht. Wie das da gewesen ist und warum es am Ende vielleicht doch ein bisschen chaotischer war, als sich das der Vorstand gewünscht hat, das könnt ihr dann in einem Artikel nachlesen. Den verlinke ich euch in den Shownotes. Für diesen Artikel und viele andere Artikel, da braucht ihr aber ein RN-Plus-Abo. Wenn ihr schon Abonnent seid, dann super. Ihr könnt einfach auf den Link in den Shownotes klicken, euch einloggen und dann ganz in Ruhe den Artikel lesen. Wenn ihr noch nicht Ruhrnachrichten-Abonnenten seid, dann probiert es doch einfach mal aus. Mit dem Abo, da seid ihr dann über alles in Castrop-Rauxel informiert. Und wenn ihr zum Beispiel in Castrop-Rauxel wohnt und in Dortmund arbeitet, das haben ja viele, dann könnt ihr euch auch alles aus Dortmund durchlesen, denn in dem RN-Plus-Abo sind natürlich alle Städte der Ruhrnachrichten mit drin und nicht nur Castrop-Rauxel. Also schaut mal in die Shownotes, da gibt es auch den Link zur Abo-Seite. Damit sind wir am Ende der Folge, zumindest fast. Ich habe noch eine kleine Korrektur. Ich habe in der vergangenen Folge gesagt, dass es den Adventslaser erst seit 2 Jahren gibt. Das ist natürlich Quatsch. Den Laser, den gibt es schon länger, aber er gehört erst seit 2021 dem EUV. Entschuldigt bitte und danke an alle, die uns auf den Fehler hingewiesen haben. Wenn ihr in dieser Folge einen Fehler gefunden habt, was ich mal nicht hoffen will, oder einfach mal ein Lob loswerden wollt, dann schreibt uns gerne an podcast@ruhrnachrichten.de, also podcast@ruhrnachrichten.de. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Glück auf!